HR Info im Gespräch.
Mit Thomas Heberer, Wahl-New Yorker und Free-Jazz-Trompeter. Geboren ist er in Schleswig, zwischen Kiel und Flensburg. Heute lebt er drei Viertel des Jahres in New York. Nicht der Musik wegen, sondern wegen Robin, seiner amerikanischen Frau. Drei Monate im Jahr gehören ganz der Musik. Dann ist Thomas Heberer unterwegs auf Tournee in Europa und Asien. Der 45-Jährige ist bekannt in der Jazzgemeinde. Aber auch das breite Publikum hat ihn schon öfter gesehen. Bis vor 4 Jahren stand er als Bandmitglied in der Harald-Schmidt-Show auf der Bühne. USA-Korrespondentin Sabine Müller hat ihn getroffen auf der Sommertour von HR Info im Gespräch.
Herr Heberer, Sie sind, ich würde mal sagen, aus dem schönsten aller Gründe ins Ausland gegangen, nämlich der Liebe wegen.
Ja, ich habe am 16. Mai dieses Jahres meine langjährige Freundin Robin geheiratet. Die ist Amerikanerin aus New York. Und wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt in Holland bei einem Konzert. Und einer der Gäste dort war dann meine zukünftige Frau.
War da sofort irgendwie was?
Da war sofort was, ja. Also die berühmte Liebe auf den ersten Blick, möchte ich sagen. Oder sagen wir mal, eine unglaublich hohe Spannung, Affinität, Anziehungskraft, die natürlich zunächst nicht wusste, wohin mit sich, denn es war ja auch dann von vornherein klar, dass Robin wieder zurück nach New York fahren würde. Aber diese Anziehungskraft, die ließ sich dann doch nicht bändigen und ja, wir sind ein Paar geworden und heute sind wir ein Ehepaar.
Sie haben gesagt, die Anziehung war sofort von Anfang an da, aber klar, Sie lebten auf 2 verschiedenen Kontinenten. Wie lief das dann ab, als klar war, man ist schon ein Paar, man will auch irgendwie zusammenbleiben? Wie haben Sie dann diskutiert? Wie kann das weitergehen?
Die erste Zeit unserer Beziehung war eigentlich dann so von so Stippvisiten geprägt. Meine Frau muss beruflich viel reisen, auch viel in Europa reisen, sodass sich da anfänglich dann Gelegenheiten ergaben, für sie Abstecher zu machen nach Deutschland. Ich habe dann verschiedentlich auch sie besucht bzw. begleitet auf ihren Reisen.
Weil Sie so ein bisschen ungebundener waren als Musiker in dem Leben, konnten sich immer mal frei nehmen und vielleicht, also nicht so in einem 9-to-5-Job, wo man dann immer gleich offiziell Urlaub nehmen müsste.
Genau. Ich habe in dieser Zeit schon auch so ein, wie man im Musikerjargon sagt, ein Steady-Gig gehabt. Ich war Trompeter der Harald-Schmidt-Show. Da musste ich also mehrmals die Woche dann zur Show kommen und tätig sein in dem Zusammenhang. Aber ich bin schon das, was man einen freiberuflichen Musiker nennt. Ich habe also keine geregelte Arbeitszeit.
Und wie war das dann, als Sie sich zusammengesetzt haben und diskutiert haben, wo und wie können wir das schaffen, zusammen zu wohnen? War für Sie immer klar, das geht in Richtung Amerika oder hätte das genauso gut in Europa enden können mit Ihnen beiden?
Ja, das hätte sehr wohl auch in Europa enden können. Wir haben, als wir uns sozusagen, ich und meine Frau, als wir uns entschieden haben, zusammenwohnen zu wollen, haben wir schon auch darüber diskutiert, ob es vielleicht auch möglich wäre, zusammen in Europa zu wohnen. Das war auch bei meiner Frau, ist das also auf Wohlwollen gestoßen. Es war also nicht von vornherein so, dass wir gemeinsam entschieden hätten, dann ein Leben hier zu leben. Es hat sich aber dann doch relativ schnell herausgestellt, dass die Flexibilität, die ich in meinem Leben habe, einfach höher ist als die Flexibilität, die meine Frau hat. Meine Frau leitet ein Softwareunternehmen hier in New York, was sie eben auch ein Stück weit dann räumlich bindet. Und ich war da also ungleich viel flexibler. Es kam dann noch dazu, dass ich auch im Zusammenhang mit der Tätigkeit bei Herrn Schmidt, ich habe das 12 Jahre lang gemacht.
Das heißt, Sie waren auch mal bereit für einen Wechsel vielleicht?
Sowas in der Art. Es hat sich da sozusagen eine gewisse Routine eingestellt, die auch ganz ohne Frage ihre ganz eigenen Qualitäten hatte. Aber es schien dann auch so zu sein, dass dieses Angebot, mal einen räumlichen Wechsel vorzunehmen, das hat also so eine Eigendynamik dann entwickelt, dass es mir dann auch vergleichsweise leicht fiel zu sagen, wie wäre das denn eigentlich, wenn ich meinen Lebensmittelpunkt mal verschieben würde. Und so ist es dann auch gekommen.
Und wie sah der Umzug aus? War das eine ganz kleine Sache? Haben Sie einfach die Trompete gepackt und los? Oder sind Sie wirklich mit Mann und Maus, sage ich jetzt mal, hier rüber?
Ich bin schon in vielerlei Hinsicht ein wirklich sehr deutsches Menschenkind. Ich neige da schon auch zu Gründlichkeiten. Vor meinem Umzug hatte ich also gerade meine Wohnung in Köln renoviert und habe also sehr viel Ehrgeiz und Hingabe da hineingesteckt.
Aber die konnten sie ja nicht mitnehmen.
Die konnte ich dann nicht mitnehmen und die Gründlichkeit hatte dann also auch zur Folge, dass ich im Grunde meinen Hausstand aufgelöst habe und im Grunde genommen so, ja, doch mit sehr wenigen Dingen, die mir sehr nahe sind. Da gehörte dann meine Schallplattensammlung dazu und so.
Wie groß ist die?
Die ist relativ umfangreich, also einige tausend Exemplare. Und mit einigen Trompeten, das ist im Grunde genommen das, was ich jetzt quasi in die Beziehung eingebracht habe, in unseren gemeinsamen, jetzt gemeinsamen Hausstand. Also ich habe schon im Prinzip die Sachen hinter mir gelassen. Ich hatte dann zunächst mal noch einige Sachen eingelagert. Ich wohne also jetzt seit 4 Jahren hier in New York und habe für ungefähr 2 Jahre hatte ich einige Sachen eingelagert, auch aus der dann durchaus pragmatischen Überlegung heraus, dass es ja vielleicht nicht klappen könnte. Aber nachdem sich dann herausgestellt hat, dass ich und meine Frau ein gutes Team sind, auch im Zusammenleben, habe ich also auch die Einlagerung dann aufgegeben. Und
das ist also das sicherste Zeichen, Sie sind hier wirklich angekommen. Sie haben die Schallplatten und alles rausgeholt.
Ja, angekommen würde vielleicht bedeuten, dass ich mich hier heimisch fühle. So weit würde ich nicht gehen. Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht heimatlos. Heimat würde ich dann vielleicht eher verbinden mit meinem Instrument oder auch mit meiner Frau, aber nicht so sehr im Hinblick auf eine Lokalität.
Erzählen Sie mal ein bisschen, wie Sie hier leben in New York. Ist das, keine Ahnung, das, was man sich vielleicht so unter New York vorstellt, irgendwie Apartment im 70. Stock mit Blick aufs Empire State und unten steht der Doorman und passt auf, dass niemand reinkommt, der nicht reingehört. Wie wohnen Sie hier? In was für einem Viertel? Erzählen Sie mal.
Ja, in gewisser Weise ist das so. Ich kann ohne Umschweife sagen, dass ich in einer ungewöhnlich privilegierten Situation lebe und ich bin mir über diese Privilegierung sehr, sehr im Klaren. Ich selber kann dafür keinen Respekt erheischen. Das habe ich also alles meiner lieben Frau zu verdanken. Wir wohnen in Manhattan. Unweit von Harlem, man nennt das die Upper West Side. Die Experten sagen auch Upper West Side.
Und ist Upper besser als Upper?
Das hängt davon ab, was man unter besser versteht. Das ist also eine sehr angenehme Wohngegend. Wir wohnen also direkt am Central Park. Das ist also eine Gegend, die ja sehr, sehr ruhig ist. Ich habe den Park quasi vor der Tür. Ich bin also heute Morgen noch auf dem Weg zum Supermarkt, bin ich also durch den Park gegangen, bei strahlendem Sonnenschein. Da fühlt man sich sehr gut, insofern als, also für mich ist das so, dass ich im Grunde genommen in diesem sehr idyllischen Stadtviertel wohne und dass ich mich selbstständig entscheiden kann, wann ich sozusagen dem Wahnsinn, dem urbanen Wahnsinn mich aussetze, mit seinen positiven, aber auch negativen Eigenschaften.
Sie haben gerade vom urbanen Wahnsinn gesprochen. Mir geht das ehrlich gesagt auch immer so, wenn ich in New York bin. Ich habe das Gefühl, Sie versuchen so ein bisschen vielleicht auch zu entschleunigen, weil Sie haben erzählt, dass Sie zum Beispiel kein Handy haben, dass Sie auch gar keinen Führerschein haben. Und wenn ich mir so den typischen New Yorker vorstelle, dann läuft er immer sehr gestresst durch die Straßen, hat das Handy praktisch am Ohr festgewachsen, quatscht ständig da rein. Sind Sie hier so ein bisschen auch so ein Exot?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Meine Interessen sind sicherlich ohne Frage spröde zu nennen. Und das Schöne am urbanen Leben ist ja, die Urbanität weist genügend Menschen vor, die eben eh nicht randständig sind.
Wenn Sie von einer randständigen Interessenlage sprechen, worüber reden wir dann?
Musik, Literatur, bildende Kunst, Theater, das sind Dinge, die mich umtreiben und das gibt es eben vielfältig zu erleben in New York. Und dieses andere Bild, was Sie zeichnen, so das Bild des typischen New Yorkers, das gibt es natürlich auch. Es ist eben eine Stadt, die viel mit Superlativen zu tun hat. Und an diesen Superlativen muss man sich natürlich auch selber dann ein Stück weit messen lassen.
Hat diese Stadt Sie verändert?
Ich glaube, dass die Stadt mich freier gemacht hat. Wenn man dann auch aus einem vergleichsweise kleinen oder kleineren Land, in Europa ist Deutschland natürlich kein kleines Land, kommt, dann hat man natürlich häufig das Gefühl, also gerade wenn man in einem Genre, wenn man in einem beruflichen Umfeld sich bewegt, das doch übersichtlich ist, dass man in gewisser Weise immer so ein Stück weit unter Beobachtung ist. Das kann auch durchaus lähmende Tendenzen nach sich ziehen.
Das heißt, Sie sind hier anonymer?
Ich bin hier anonymer und ich bewege mich einfach auch in einem größeren Pool. Das Haifischbecken ist größer, wenn man so will. Und ich bin eben dann hier auch, also auch in meinem angestammten Terrain bin ich einer unter mehreren oder einer unter vielen.
Mussten Sie bissiger werden, wenn Sie gerade sagen, der Haifischpool ist größer?
Musste ich bissiger werden? Na, das glaube ich eigentlich nicht, dass das der Fall ist, dass ich bissiger werden musste. Es gibt hier eine interessante Form von Solidarität unter den Künstlern, die sehr stark dem Umstand geschuldet ist, dass im Prinzip alle unabhängig von ihrer Reputation ums Überleben kämpfen. Und insofern gibt es so eine Art von Solidarität, die darauf beruht, dass jeder, der hier versucht, Dinge zu bewegen, eigentlich den Respekt der Kollegen genießt, weil sich eigentlich alle darüber im Klaren sind, dass selbst also kleine Brocken von Erfolg nicht aus dem Nichts herauskommen, sondern sehr stark erstritten werden müssen. Und insofern gönnt man sozusagen jedem Kollegen das Maß an Aufmerksamkeit, das er generieren kann.
Sie hören hr-Info und wir sprechen mit dem Musiker Thomas Heberer. Hat sich Ihre Musik verändert durch den Umzug?
Meine Musik hat sich sehr stark verändert. Was mich überrascht hat, das habe ich also durchaus nicht auf der Agenda gehabt. Und ich habe eigentlich geglaubt, dadurch, dass ich also vorher doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer hierher gekommen bin, dass ich wüsste, wie es hier zugeht.
Und das wussten Sie nicht?
Es hat sich herausgestellt, dass doch das alltägliche Leben hier, das Leben also außerhalb so einer ausgestellten Situation, so einer ausgestellten Tourneesituation, wie ich sie vorher hatte, dass das doch sehr starke Auswirkungen auch auf meine Reflexion über mein Tun gehabt hat. Und ich möchte diese Auswirkungen als ausnahmslos positiv beschreiben.
Sie haben eben schon mal relativ deutlich gesagt, New York ist ja was anderes als die normale amerikanische Stadt. Hier lebt auch schon eine gewisse Art von Leuten. Sie haben auch von dem Spirit gesprochen und so. Wie oft kommen Sie dazu, auch über New York mal rauszugucken? Das heißt, wie viel sehen Sie auch vom Rest des Landes? Oder kann man tatsächlich sagen, eigentlich sind Sie nach New York ausgewandert und nicht nach Amerika, weil man doch hier so ein bisschen in seiner eigenen Enklave lebt?
Ja, also man lebt hier ganz unbedingt in einer eigenen Enklave und es gibt ja nicht viele Leute, es gibt nicht wenige Leute, die sagen, dass New York im Grunde genommen so eine Art von Außenposten Europas ist. Da ist sicherlich auch ein Stück weit was dran. New York ist sicherlich eine singuläre Stadt in Amerika. Ich habe gerade unlängst mit meiner Frau Urlaub in Arizona gemacht. Wir sind große Fans der Nationalparks hier in den USA und besuchen die also eigentlich so bei jeder Gelegenheit. Meine Frau kennt die natürlich alle. Ich kenne sie natürlich nur zum Teil und sie ist also gerne willens, die mir dann auch zu zeigen. Und mir fällt also gerade ein, dass also anlässlich eines gemeinsamen Abendessens mit Leuten, die wir dort vor Ort getroffen haben, dann auf die Frage, wo wir herkämen und unsere Antwort, dass wir also aus New York kämen, dann dieses befreundete Paar dann sagt, Welcome to America. Die haben also dann New York nicht als Amerika verstanden. Und also dieses Bild der Amerikaner, dass New York eigentlich in dem Sinne mit Amerika nichts zu tun hat, das ist nicht nur eine Anekdote, sondern das ist sicherlich für viele Leute auch tatsächlich der Fall.
Sie hören hr-Info und wir sprechen mit dem Musiker Thomas Heberer, der 2007 der Liebe wegen in die USA gezogen ist. Ich würde mal ganz gerne ein bisschen von Ihnen hören, wie ist das eigentlich, wie stark ist so der Kontakt oder auch die Verbindung nach Deutschland noch? Wie sehr, keine Ahnung, versuchen Sie, up-to-date zu bleiben, was beispielsweise in der Politik passiert? Lesen Sie noch deutsche Zeitungen online oder schauen Sie sich die Tagesschau an oder sowas? Wie wichtig ist sowas für Sie?
Ja, der Kontakt ist in der Tat sehr wichtig. Da gibt es jetzt sicherlich unterschiedliche Ebenen. Also einerseits natürlich der private Kontakt. Meine Mutter lebt in Frankfurt. Die besuche ich also mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Wir skypen einmal die Woche. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Kontakt für mich. Dann gibt es natürlich so und so viele Künstler, denen ich mich auch nach wie vor verbunden fühle, meine alten Kollegen in der Heimat. Es ist ja auch so, dass ich also nach wie vor doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit nach Europa und auch nach Deutschland speziell fahre, um dort auch Konzerte zu machen oder Produktionen zu machen.
Wie oft ist das so? Wie teilen Sie sich Ihre Zeit ein?
Ich bin ungefähr 3 Monate im Jahr bin ich in Europa beziehungsweise in Japan auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit und ungefähr 9 Monate des Jahres dann in den USA. Insofern, das ist also eine gewisse Größe. Das ist auch eine wichtige ökonomische Größe für mich. Ich kann also nach wie vor in Europa auch Geld verdienen. Das ist also ein wichtiger Baustein auch meiner Überlebensstrategie. Das zum einen. Und dann zum anderen ist es natürlich auch so, mein Englisch ist also sicherlich noch äußerst verbesserungswürdig. ich stoße doch also immer wieder natürlich an meine rhetorischen Grenzen, gerade wenn man sich dann ja über philosophische oder politische Fragen unterhält. Meine Frau hatte also mittlerweile eine, ich möchte sagen, geniale Fertigkeit entwickelt, meinen Kauderwelsch zu dechiffrieren.
Also Sie haben immer Ihre eigene Übersetzerin noch dabei.
In gewisser Weise ist das so. Also wenn es so ans Eingemachte geht und man wirklich so an die existenziellen Fragen kommt, dann ist mein Vokabular natürlich schon auch begrenzt, auch jetzt nach 4 Jahren des täglich Sprechen. Und insofern ist natürlich auch, also die Affinität zum Deutschen, die reißt natürlich nicht ab. Ich habe heutzutage nicht mehr so wahnsinnig viele Gelegenheiten, Deutsch zu sprechen. Was ich sehr, sehr bedauere, muss ich sagen, weil das ist natürlich auch eine Frage der Identität. Die deutsche Sprache ist natürlich schon auch Teil meiner Identität und ich war eigentlich immer irgendwie auch ein Stück weit, ja, stolz wäre jetzt vielleicht ein hochtrabendes Wort, aber ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, auch mich einigermaßen ausdrücken zu können. Das ist natürlich hier ungleich viel schwerer insofern, also mit dem Englischen ist es ungleich viel schwerer.
Sie haben eben die Menschen in Deutschland erwähnt, zu denen Sie natürlich weiter engen Kontakt halten. Sie haben die Sprache erwähnt. Gibt es sonst irgendwas, was Sie wirklich vermissen, was Sie in Deutschland hatten? Viele Deutsche sagen hier, wir vermissen das gute Brot oder so ganz banale Sachen oder vielleicht auch irgendwas, was ein bisschen über diese banalen Sachen rausgeht.
Ja, also es kommt sicherlich nicht von ungefähr, dass also eine ganze Reihe auch von meinen engen Freunden und Bekannten hier in den USA Deutsche oder Europäer sind, speziell Deutsche. Also die Begeisterung und das Bedürfnis danach, mich in Deutsch mit jemandem auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit jemandem, also mit einem Deutschen, der in den USA lebt, wo man vielleicht auch bestimmte Erfahrungen dann abgleichen kann, die ist also, das ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Was jetzt so bestimmte Annehmlichkeiten des deutschen Alltags angeht, da würde ich sagen, da bin ich natürlich hier auch in einer sehr privilegierten Situation in New York. Man kann hier im Prinzip alles bekommen. Es gibt also nur ganz wenige Dinge, die mir da einfallen würden. Eine Sache, die es hier nicht gibt, das ist der Löwensenf aus Düsseldorf. Das finde ich irgendwie sehr schade, weil ich sehr scharfen Senf sehr, sehr schätze.
Kriegen Sie denn überhaupt die passenden Würstchen dazu
hier? Doch, die gibt es schon. Also ich kann hier, die Kölner werden es mir nachsehen, obwohl ich also so lange in Köln gewohnt habe. Ich kann hier also sogar das Kölsch, das Kölner Bier erstehen. Im Prinzip gibt es hier alles.
Und warum müssen Ihnen die Kölner das nachsehen?
Ich bin nicht so ein unglaublicher Fan des Kölner Biers. Aber es gibt hier im Prinzip eben alles, was das Herz begehrt. Abgesehen von ganz wenigen Dingen, die es dann nicht gibt, wie eben den angesprochenen Senf.
Und den lassen Sie sich dann mitbringen, weil sowieso wahrscheinlich alle 2 Wochen Freunde aus Deutschland vor der Tür stehen, weil sie eben in New York wohnen und nicht in
genau
Hinterpusemuckel
also
in Iowa.
Entweder das oder ich bringe ihn dann selber mit. Also mir geht hier diesbezüglich eigentlich nichts ab. Es ist eher so, und das kann ich wahrscheinlich nicht wirklich in 1 oder 2 Sätzen formulieren, es gibt so eine merkwürdige Form von, das Wort, was mir auf der Zunge lag, war Hassliebe, aber ich glaube, das trifft es nicht wirklich. Vielleicht kann ich es anders sagen. Ich bin immer noch im Prozess, mit Deutschland ins Reine zu kommen. Ich habe also, nachdem ich hierher gekommen bin, festgestellt, dass ich mich schwer tue mit Deutschland.
Und warum? Also woran genau machen Sie das fest?
Ich glaube, dass es so ist, dass man vielleicht, wenn man in einem Land lebt und die Alltäglichkeit dieses Landes erlebt, dass man nicht umhin kann, gewisse Scheuklappen mitzuführen, bei allem Bedürfnis nach links und nach rechts zu schauen und nach oben und nach unten. Und dass also eine besondere Qualität, die eben daher rührt, dass man eben woanders ist, dass man also vielleicht einen etwas ungetrübteren Blick auf bestimmte Prozesse erhält, dass das natürlich im einen oder anderen Fall auch dazu führt, dass sich so gewisse Verzweiflungsgefühle Raum verschaffen, weil ich bin ja kein Chefdiplomat, sondern ich bin ja die subjektive Person, die ich bin, mit einer subjektiven Meinung. Und wenn man im Ausland lebt und dann den Blick nach Deutschland richtet, da sind natürlich bestimmte Verkrustungstendenzen, die es dann also in der Geburtsgesellschaft gibt, die werden einem natürlich dann stärker offenbar.
Das heißt, Sie reden hier schlecht über Deutschland?
Ich rede hier schlecht über Deutschland. Also ich wäre sicherlich, wie gesagt, als Chefdiplomat wäre ich wahrscheinlich nicht besonders geeignet. Aber der muss ich ja zum Glück auch nicht sein. Ich nehme ja für mich in Anspruch, als Künstler diesen subjektiven Blick auf die Dinge zu haben. Und nicht nur einen subjektiven Blick, sondern ich nehme ja auch für mich in Anspruch, dass das also der subjektive Blick vom Juli 2011 ist, der ja auch sozusagen in permanenter Veränderung ist.
Aber sagen Sie nochmal gerade, wenn Sie sagen Verkrustung in Deutschland, woran denken Sie da?
Ich weiß nicht, ob die Verkrustungen dann in Deutschland so spezifisch sind, also ob die Verkrustungen in Deutschland anders sind als die Verkrustungen in Frankreich oder von mir aus auch dann die Verkrustungen in den USA. Vielleicht ist man dann besonders empfindsam gegenüber die Verkrustungen im Herkunftsland. Das konnte ich nur an so ganz pauschalen Schlagworten festmachen. Es gibt natürlich so bestimmte Kapriolen in der deutschen Politik, die sehr offenkundig sind und einen dann verwirren. Die Atomausstiegsgelüste der gegenwärtigen Koalition zum Beispiel finde ich sehr irritierend angesichts der Verlängerungsbedürfnisse, die dann noch vor einiger Zeit Thema waren. Also eine bestimmte Art von Kapriolen-Attitüde, die einen dann doch mitunter ja doch sehr verwundert zurücklässt.
Können Sie zu diesem Zeitpunkt für sich klar sagen, ich werde wahrscheinlich hier in Amerika bleiben? Oder sagen Sie für sich, irgendwann will ich sicherlich mal wieder zurück nach Deutschland?
Oh, das ist sehr schwer für mich zu sagen. Also mittelfristig werde ich sicherlich in den USA bleiben. Langfristig könnte ich da, glaube ich, nicht wirklich Prognosen abgeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass also langfristig auch also das Bedürfnis vorhanden sein könnte, wieder in Europa zu leben. Im Moment ist es so, dass also auch nach 4 Jahren ich mich also absolut als Frischling empfinde und dass es da unwahrscheinlich viel zu entdecken gibt und ich fühle mich sehr wohl hier. Und also einstweilen ist es sicherlich kein Thema, ein Rückzug nach Europa oder nach Deutschland.
Herr Heber, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Das war HR Info im Gespräch mit Thomas Heberer. Der Jazztrompeter zog zu seiner großen Liebe nach New York. USA-Korrespondentin Sabine Müller hat ihn auf der Sommertour von HR Info im Gespräch getroffen. Mehr zur Sommertour erfahren Sie auf hrinforadio.de und auf der Facebook-Seite von HR Info.